Willkommen bei den Two Queer Nights, eurem Warhammer-Podcast von Thomas Delenardi und Kai Schmidt. Begleitet uns heute wieder auf unserem Weg per Anhalter durch den großen Bruderkrieg. Guten Tag oder einen schönen guten Abend und willkommen hier bei den Two Queer Nights. Heute mit den Kapitel 5 und 6 des Buchs Fulcrum. Natürlich heute auch nicht alleine, also begrüßt mit mir den Thomas. Guten Abend, Thomas.
Guten Abend, Kai.
Na, alles gut?
Ich hatte halt ein Wochenende ohne große Pause, das merke ich komischerweise montags immer. Dabei war es ja eigentlich gemütlich, aber trotzdem lange.
Wann sind die letzten weg?
Kurz vor 12.
Das war ja nicht lang.
Aber das war ja okay, weil zwei davon mussten ja noch nach Trier fahren.
Ach so. Tja. Wir waren am Sonntag noch im Wintermärchen, im Weihnachtsmärchen gewesen, im Staatstheater. War aber cool. So viele Pannen in einem Theaterbesuch hatte ich auch noch nicht gesehen.
Wieso?
Weil dann die Protagonistin dann dem Bühnentechniker quasi in ihrer Rolle zurufen musste, komm mal nochmal runter, das hat sich verhakt. Das war so, da musste so ein Riesenhaar, musste sie abschneiden und dann hat sie das Riesenhaar abgeschnitten und ist dann wieder von dem Haar runter und wollte sich dann dieses Riesenhaar umbinden und das war dann aber noch an den anderen Haaren, hing das noch dran. Dann hat der Bühnentechniker das halt mit den anderen Haaren wieder hochgezogen und sie hing da irgendwie so halb drin.
Das klingt nach unfreiwilligem Slapstick.
Dann war das Headset von einem der Schauspieler war dann kaputt. Dann musste dann die Protagonistin hinten so aus dem Off mit einem normalen Mikro nach vorne kommen, muss ihn das so in die Hand drücken und wieder nach hinten gehen. Ja, war okay. Also, haben sie gut gelöst.
Gut.
Aber da ich nicht so oft ins Theater gehe, weiß ich auch nicht, ob sowas öfter vorkommt. Also, dass das halt so schief geht. Oder solche Sachen dann halt. Aber war interessant zu sehen. Die Kinder haben das natürlich nicht mitgekriegt. Aber ja, das ganze Stück wurde halt von 5 Schauspielern oder Schauspielerinnen gespielt, die noch verschiedene Rollen gespielt haben, außer die Protagonistin. Und war interessant zu sehen, wie sie halt dann noch Teile ihrer eigentlichen Kostüme dann unter den anderen Kostümen drunter hatten.
Okay. Das ist ja, klingt ja schon fast, als wäre es Absicht.
Ja, aber es war, also ging nicht anders. Sie mussten sich zum Teil so schnell umziehen, dass ich mich gefragt habe, ui, das ging aber flott.
Okay. Ja, schön.
Keine Ahnung, wie sie das machen, ja, aber komplett umziehen, das wäre nicht gegangen in der Geschwindigkeit.
Also so ähnlich wie Electric Callboy letzte Woche. Die hatten zu fast jedem Lied ein komplett neues Outfit an. Wir wussten auch nicht, wie sie das hinbekommen haben.
Mit Hilfe wahrscheinlich, viel Hilfe.
Ja, das stimmt, ja.
Okay, dann hätte ich gesagt, fangen wir an. Und zwar mit dem Kapitel 5, dem letzten Kapitel von Teil 1. Und da hat der Angriff auf das letzte Atoll begonnen. Und der Fulcrum hat es minutiös, manchen Sachen auch minutiös, was dann aber falsch wäre, denn beides wird mit einem Z-Laut gesprochen. Geplant, so dass die Abfangjäger und Landungsschiffe dann an ihrem Zielort ankommen, wenn er es beabsichtigt. Also er selbst reitet in seinem eigens von ihm konzipierten Landungsschiff namens Feuervogel wie ein Komet in die Schlacht und wir sehen, das Phönix-Thema ist auch mal wieder omnipräsent. Also das Schiff ist sogar so, wenn es in die Atmosphäre eintritt, dass die Tragflächen dann brennen und dann halt quasi zum Einschüchtern der Feinde genutzt werden. Also so eine Spur weniger, ne? Also wird auch reichen.
Ich meine, das, was er da geplant hat, das waren jetzt ja auch nicht 10 Schiffe, sondern er ist gleich mit 900 Schiffen gekommen. Also er will, glaube ich, auf Nummer sicher gehen, dass das eine einzige Atoll, das jetzt noch übrig bleibt, auch wirklich fällt. Aber so 100% nach Plan läuft das, glaube ich, alles nicht ab. Weil nach diesem Intro springen wir schon direkt zu unserem Captain Demeter mit Kaffin. Die sind auf dem Weg in so einem Stormboard nach unten. Und während sie auf dem Weg sind, schwelgt der Solomon so ein bisschen Erinnerungen, weil sein ganzes Schiff natürlich auch ein Kunstwerk ist, auch innen, mit Mosaiken irgendwie verziert. Und erinnert er sich an Schlachten, die er so Hand in Hand quasi mit den Wunderwurst geschlagen hat. Aber an sich hasst er die Situation, in der sie gerade stecken, weil sie fliegen dann nach unten und haben nicht die volle Kontrolle. Normalerweise will er die aber haben. Wird aber dann von Kaffern beruhigt, weil die sind so gut geschützt, wie es irgendwie möglich geht. Die Abfangjäger haben ja schon viele von den Flugabwehrsystemen zerstört. Aber das, ja, so richtig passt ihm das doch nicht. Und dann geht er doch mal gucken, was die Piloten da machen, weil er hat ja vor kurzem so angefangen zu lernen, wie man Stormbird fliegt. Vielleicht kann er denen ja noch ein paar überflüssige Tipps geben. Geht da rein, kriegt dann die Info, ja, so ungefähr 2 Minuten, dann sollte man da sein. Und sieht dann auch schon durch das Fenster das letzte Atoll, das sie jetzt plötzlich Tempel-Atoll nennen. Und das leuchtet wohl irgendwie wie so ein Feuer in der Finsternis. Ja, und dann geht plötzlich ein rotes Licht in der Kabine an.
Da spricht mir der Demeter so ein bisschen aus der Seele. Ne? Das Einzige, was ich am Fliegen hasse, ist, dass ich da nicht die Kontrolle habe. Ne? Also mitgefangen, wenn du irgendwo hin willst, musst du halt da durch. Aber so diese Kontrolle dem Augenblick nicht zu haben, finde ich auch kacke.
Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Also ich habe das Gefühl nicht, also ich habe keine Flugangst in dem Sinn. Aber wenn man drin sitzt und drüber nachdenkt, wenn was passiert, was kann ich tun? Und die Antwort ist einfach nix. Weil du kannst es nicht beeinflussen. Das ist schon irgendwie doof, ja.
Ja, vor allem, dass du da 2 Meter unter dir so ein paar hundert Meter nix anfängt.
Mhm. Beim Fliegen habe ich das nicht. Das habe ich, wenn ich auf dem Meer bin. Da kriege ich schnell Angst.
Echt?
Wenn das so richtig dunkel ist und ich sitze in so einem kleinen Kanu und weiß, das ist jetzt langsam offenes Meer und wenn mich eine Strömung erfasst, dann kann ich auch nicht mehr viel tun, weil da sind ja noch Lebewesen, die ich nicht unbedingt mag. Da habe ich mehr Angst davor.
Nee, da ist mir eigentlich wurscht. Da sehe ich das ja nicht. Aber die 800 Meter nix bis unten, bis zum Erdboden, die sehe ich.
Ja gut, das ist wie beim Fallschirmspringen. Da drehen dir die Augen, keine Angst, da siehst du nicht so viel.
Ja, alles gut. Nee, brauche ich nicht. Nee. Genau. Hast du noch erwähnt, dass er ja diese Fortbildungsmaßnahme ja wahrgenommen hat, ne, die Emperor's Children wahrscheinlich turnusmäßig anbieten. Und das ist ja auch die Schulungsmaßnahme, die der Tavitz ja auch irgendwann mal genossen hat. Ne? Sonst hätte er ja nicht mehr schlecht als recht diesen Stormbird ja nach Istvan fliegen können.
Ja.
Vielleicht waren sie sogar Banknachbarn, ne? Wer weiß, bei dem Kurs. Und den Gaius Kaffin, den kennen wir ja schon, der ist ja Teil von Solomons zweiter Kompanie. Und der bildet hier erneut mit dem Solomon Demeter das Zweiergespann, das wir schon kennen aus Befehlshaber und Befehlsempfänger, die nicht immer einer Meinung sind. Das haben wir jetzt schon ganz oft festgestellt. Das ist auch so ein Ding, das sich immer wieder durchzieht. Ich finde es langsam wird's langweilig.
Das dachte ich mir im nächsten Kapitel auch, ja.
Ja, hier ist es dann laut dem Kaffen nun der Demeter, der dauernd über das Schicksal und Götter spricht und was er natürlich so gar nicht sieht und schon daran denkt, ihn dem Legionspriester, dem Charmosian zu melden. Da musste ich irgendwie an Raumschiff Voyager denken, mit dem Charmusi, mit dem Chakotay, mit seinem Indianer-Anbet-Dingsi.
Ja, ich wusste irgendwoher, kommt es mir bekannt vor, aber ich habe keine Ahnung gehabt vorher. Ja, doch, das passt.
Ja. Da habe ich mir gedacht, Priester? Die sind doch immer noch irgendwie säkular unterwegs an der Stelle. Wieso haben die einen Priester dabei?
Stimmt, das ist mir nicht aufgefallen, aber du hast recht. Eigentlich dürften die sowas nicht haben. Vor allem, weil der Demeter dann ja schon gleich denkt, da ist irgendwie so rotes Licht in der Kabine, ist das ein Omen? Dann, Omen gibt's nicht, das ist ja was für schwache Geister, Also Barbaren zum Beispiel, die einen Grund brauchen, warum die Sonne untergeht oder es regnet. Tatsächlich ist das ja teilweise daraus entstanden. Religion.
Also klar, logisch. Es donnert, was ist das? Es muss ein Gott sein. Nee, es ist Elektrizität. Ja. Alles, was du dir nicht erklären kannst, wird halt mit Glauben kompensiert, weil du irgendwie eine Erklärung dafür brauchst.
Ja.
Also wird meiner Meinung nach Religion immer unwichtiger, weil sich ja immer mehr Sachen halt einfach erklären lassen. Ja.
Aber stimmt, warum haben die einen Priester an Bord?
Keine Ahnung, ergibt sich mir, wird auch nicht erklärt.
Vielleicht ist nur der Name wichtig, weil der irgendwann nochmal später auftaucht.
Ja, aber vielleicht braucht man das auch, damit irgendwas hübsch ist, damit irgendwas perfekt ist. Vielleicht braucht man dafür einen Priester, keine Ahnung. einen Grund wird es geben.
Ja, ja. Also wenn ihr das filtern bestimmt, ja.
Sie nähern sich jetzt auch diesem Tempelatoll, das jetzt schon sehr gut zu sehen ist, denn es ist hell erleuchtet in der Dunkelheit. Mhm. Und die Feuervogel fliegt in dem Moment auch an ihnen vorbei, um eines der ersten Landungsschiffe dann vor Ort zu sein. Und der Solomon hat an der Stelle schon das Gefühl, dass der Legion etwas Schreckliches passieren würde, weil sie dann plötzlich getroffen werden. Ich meine, wir geben zu bedenken, Solomon war der, der am Anfang von dem Buch schon abgeschossen wurde, ne?
Mhm.
Und dann wird das Schiff halt nochmal getroffen, das linke Triebwerk, das Backbord oder irgendein Triebwerk wird getroffen. Und die Besatzung schafft es dann aber nochmal, das Schiff zu stabilisieren, kurz bevor das Schiff dann nochmal in Flammen aufgeht. Genau. Den Pilot killt, der Co-Pilot schreit wieder am Spieß, weil er am Brennen ist. Und er sieht dann halt nur noch die schwarze Tiefe des Ozeans und ja, dann macht er tatsächlich Blub. Ne? Das ist keine so gute Bilanz für ihn.
Ja gut, vielleicht denkt er sich, Wiederholung übt oder so, aber in dem Fall keine gute Idee, genau.
Das ja, ja.
Und netterweise haben wir dann auch hier wieder einen Sprung in den nächsten Abschnitt und erfahren erstmal nicht, was passiert.
Wir erfahren Sachen nicht mehr, also.
Das ist korrekt, ja.
Das wird ja gar nicht aufgelöst.
Ja. Also im ganzen Kapitel nicht.
Nee. Es ist irgendwie ist komisch. Naja. Aber jetzt kommen wir zum Julius.
Der ist ja auch um 2 Jahre gespannt unterwegs, nämlich Julius und der Lyakon. Die kommen dann an und erstaunlicherweise haben die Terminator-Rüstungen an. Ich dachte, das wäre sowas Besonderes und Seltenes. Aber ja, sind halt die Emperor's Children, also die Lieblinge des Imperators, aha, die haben dann sowas. Und die stellen sich als ziemlich effektiv da, weil die Waffen der Laer können da nicht viel mehr als dran rumkratzen. Also da, wo vorher diese Mark IV Rüstungen halt aufgeschnitten wurden, da passiert bei den Terminator Rüstungen nicht viel. Und um dem Ganzen noch so ein bisschen i-Tüpfelchen zu geben, gibt's dann noch den Rylanor, den wir ja auch schon kennen aus dem, naja, von Istvan, sagen wir's mal so. Also der ehrwürdige Dreadnought, der bricht so durch die Korallen und ich stelle mir das so vor wie so ein kleines Kind, das ein bisschen im Sand spielt und alles kaputt macht. Ja, der wird dann
von... Die Hilfe war aber gar nicht nötig.
Ja, genau. Bedankt sich, wird von grünen Energielanzen getroffen, die er einfach ignoriert und rennt da halt so durch die Barrikaden. Hat also seinen Spaß. Und dann kommt auch Fulcrum endlich an. Und wir springen schon wieder weiter.
Ich fand das aber ganz cool, dass es die Dreadnoughts, dass die Terminator-Rüstungen hier so ein bisschen erklärt werden als taktische Dreadnought-Rüstungen. Mhm. Und die Lunar Wolves hatten die ja schon zuerst und die in der Episode haben die auch bekommen, sind dann halt so Mini-Dreadnoughts. So habe ich das noch nie gesehen. Also das fand das ich stimmt, ganz cool ja. beschrieben an der Stelle.
Ja.
Und genau, dann, also mit den Terminatoren sind dann noch Land Raider, Predatoren und Vindicator getroppt. Also die gab es dann damals auch schon.
Mhm.
Genau, und sie rennen jetzt auch der Feuervogel dann auch hinterher. Das hast du ja schon. Hast du das gesagt? Weiß gar nicht mehr. Hast du schon gesagt?
Ich habe nur gesagt, dass Fulcrum dann letztendlich ankommt. Also wahrscheinlich sind sie da so am Kämpfen und der Schweif des Phönix gleitet über sie hinweg und dann wissen sie genau, wo sie hin sollen.
Ja. Genau.
Chef ist da. Hinterher.
Dann wechseln wir nochmal. Diesmal wechseln wir zur dritten Kompanie. Dann zum Marius Valrosian, dem zu viele Landungsschiffe abgeschossen wurden und damit zu kämpfen hat, überhaupt schlagkräftig genug zu sein, um die Ziele erreichen zu können. Letzten Endes rückt er dann aber auch vor und mehr habe ich da gar nicht aufgeschrieben. Also.
Ich habe noch aufgeschrieben, das zieht sich aber durch das ganze Kapitel, dass auch hier so ein komischer roter, rosafarbener Nebel da ist. In dem Fall denkt Marius sich nicht viel dabei, weil es ist halt Verschwendung. Durch die Helme kommt er halt nicht durch. Also er denkt, es wäre irgendwie eine biologische Waffe oder sowas. Das Kreischen, das man die ganze Zeit hört, wird halt nochmal lauter. Und er fragt sich, wie kann man denn nur so leben? Tut es dann aber ab, weil wenn er jetzt versucht zu verstehen, wie diese Xenos das überleben, dann begibt er sich ja gedanklich auf einen Pfad, auf den sie nicht sollen. Also schreit er nur noch vorrücken und weiter geht's.
Der Julius rückt derweil zu Fulcrum vor und hat bisher nur einen der Terminatoren verloren. und hat mittlerweile auch so ein paar Allmachtsfantasien, wenn er in seiner Rüstung durch Feuer durchgeht und es kann ihm sonst irgendwie nichts anhaben, tut den Gedanken aber gleich ab, den darf er ja nicht haben. Ist klar. Und er vermutet wohl eine Falle, weil irgendwie ist das alles hier nicht so, wie das sein soll. Und sie verteidigen sich auch nicht so großartig, die Laer, ne, sind nicht so energisch, wie sie es halt vorher schon mal waren. Und der Lärm der Schlacht wird auch immer wieder betont. Also es ist auch so ein Thema, das sich durchzieht. Dann finden sie aber einen Höhlendurchgang und gehen da rein. Also wenn ich ja vorher schon eine Falle vermute, gehe ich ja nicht durch eine Höhle, aber da ist nichts. Also da muss er sich so ein bisschen durchkämpfen, muss er so ein bisschen durchbrechen, weil die Terminatorus und da nicht so richtig reinpasst. Aber auf der anderen Seite erreichen sie dann endlich den bereits im Kampf befindlichen Fulcrum. Der wird stark bedrängt und der Julius treibt seine Truppe dann auch zur Unterstützung an, wo der Fulcrum und seine Phönixgarde schon erbittert gegen die Laer kämpfen, die sie umzingelt haben. Und dann kommt der Julius, der kommt zur Hilfe und gemeinsam rücken sie dann weiter vor. Und da haben sie irgendwie so einen Standartenträger dabei, der wird in einem Flammenmeer getötet. Ich habe das so verstanden, dass der Standartenträger ein Terminator ist.
Nee, habe ich nicht. Also ich hätte es nicht gelesen. Ich fand es ja schon faszinierend genug, dass er in der einen Hand die Standarte festhält und in der anderen da fuchteln ist und kämpft.
Also wie gesagt, ich habe ihn irgendwie als okay. Standarten, also als Terminator
aber gelesen, ist ja
mit wobei es dann seltsam ist, dass er halt in Flammen stirbt.
Genau, das dürfte dann gar nicht passieren, weil, wobei, der ignoriert wurden die Flammen ja von dem Dreadnought, nicht unbedingt von den Terminatoren, aber auch da hat man nicht gehört, dass es denen viel ausgemacht hat.
Doch, der Julius hat doch in den Flammen gebadet und hat doch die Allmachtsfantasien gekriegt.
Ach so, ja, guck mal, dann kann es ja kein Terminator gewesen sein. Also diese ganze Phönixrade ja anscheinend nicht.
Oder ist ein Fehler?
Ja. Ich habe noch aufgeschrieben, dass die da in so ein Tal kommen und da ist dieser Turm und da sind noch 100 andere kreichende Türme und das Ganze erinnert ihn so ein bisschen an so eine Venusfliegenfalle. So optisch, dass das so im Tal so nach innen gewölbt ist und wenn man das Tal quasi von oben sehen würde, sieht es aus wie eine Venusfliegenfalle. Und da steht da, das ist dann schon der zweite ungute Gedanke. Dachte ich, habe ich den ersten verpasst? Und der erste, den hast du eigentlich schon genannt, nämlich dass Fulcrum da steht und fröhlich am Metzeln ist. Und der Gedanke, der dabei kommt, den habe ich irgendwie überlesen, ist, quasi jeder Schlag sind tote Laer. Und das kommt dann selbst Fulcrum ein bisschen seltsam vor. Aber ist egal, er macht weiter.
Der Fulcrum fängt ja sich und das Banner dann auch relativ schnell wieder, ne? Und dann reckt er dieses Banner in die Höhe und im Namen des Adlers geht dann der Angriff weiter. Also, das wäre wahrscheinlich dann moralisch so ein bisschen ein Problem gewesen, wenn dieses Banner da umfällt. Und je näher sie dann dem Tempel kommen, desto verzweifelter kämpfen dann auch die Laer. Und die stürzen sich dann auch nach Fulcrums Ansicht auch so ein bisschen ins Schwert, kämpfen an der Stelle schon gar nicht mehr richtig. Und auch die Terminatoren waren von dieser Gewalt halt auch nicht gefeit und erlitten dann auch noch Verluste. Aber letztendlich schaffen sie es dann doch noch in den Tempel rein.
Ja, weil es einfach zu viele sind. Die Laer opfern sich ja schon fast, wie du beschrieben hast. Und irgendwann sind dann zu viele Empress Children da, dass sie sich nicht mehr wehren können. Und dieses Heulen, das sie von sich geben, erinnert sich dann der Fulcrum dran, dass rückwirkend hört sich das sogar an wie so ein freudiges Heulen, so endlich, juhu, ich kann mich opfern. Ha. Also ganz, ganz seltsam.
Aber ging dir das auch so, dass dieses ganze Geheul und Geschrei und das, was da so beschrieben wird, irgendwie keinen Effekt hat? Das ist so überflüssig.
Ja, aber es gibt ganz wenige Szenen und eine kommt ja gleich noch. Da werden die Sinne verwirrt von den Astartes dadurch. Ich weiß aber auch nicht, ob es unbedingt einen Effekt haben soll auf andere oder ob das so Teil der Kultur der Laer ist. Jetzt nicht unbedingt angeboren, sondern gebracht von dem, was dann nachher noch beschrieben wird. Aber vielleicht soll es einfach diesen irren Zustand auf dem Planeten mit beschreiben. Es ist halt einfach alles laut und bunt. Also eigentlich hält man es da gar nicht aus.
Aber dafür ist es mir nicht irgendwie nicht intensiv genug beschrieben, beziehungsweise nicht wichtig genug rausgestellt, das tröpfelt so nebenbei irgendwie.
Aber es ist halt immer wieder beschrieben.
Ja, aber ich habe auch immer wieder den Eindruck, dass es ignorieren kann.
Ja, die Astartes ist ja sowieso, durch die Helme ist es nicht so schlimm anscheinend.
Ja, sind wir erstmal im Tempel drin.
Der ist unter dem Meeresspiegel, so. Also sie gehen da rein und merken, dass sie irgendwie ein bisschen tiefer gehen. Und der Julius, der hat vorher noch eine Ohrfeige bekommen quasi. Weil Fulcrum hat das ganze Jahr minutiös geplant, wie du gesagt hast. Und wahrscheinlich war Julius eine Minute zu spät, weil er musste ein bisschen mehr kämpfen. Und dann wurde er gerügt. Und das sorgt jetzt in dem nächsten Abschnitt dafür, dass er da steht wirklich mit der Wut eines von Ankrons Kriegern kämpft. Das ist total bescheuert. Aber ja, also er regt sich halt auf und lässt das so an den Naher aus. Ich meine, die sterben ja eh ständig, aber
es ist auch wieder sowas, wo der hat jetzt nicht viel zum Julius gesagt, ne? Er hat jetzt, das war nur so ein Ach, auch schon da, so in der Art kam das rüber, aber dann schlägt das beim Julius dann gleich so durch, dass er dann, oh nein, der Papa hat mich nicht mehr lieb.
Genau so, ja. Eine große Sünde hat er begangen. Es zieht sich ja auch durch, ne? So dieses Verhalten gegenüber der Primarchen und bloß keinen Fehler machen, damit sie immer noch der Lieblingssohn bleiben. Ist aber doch umgekehrt genauso. Die Primarchen wollen ja alle Lieblingssohn vom Imperator sein.
Er steigert sich nach oben, ja.
Ja.
Das ist eine Pyramide von People-Pleasern.
Genau.
Der Fulcrum, der Julius und die Truppen folgen jetzt oder gehen jetzt so langsam tief in den Tempel hinein. Und tief unten gibt's jetzt eine wilde Musik, die wie eine Million Lieder von einer Million Orchester gespielt wird. Also, das ist alles ziemlich durcheinander. So ganz grauenhaft. Und sie kommen dann in so einen großen Raum rein, der eigentlich mit Licht geflutet ist, ganz viele Lichteffekte, die sich da bewegen. Und es ist halt, wie gesagt, laut. Und die halten sich dann zum Teil auch dann die Ohren zu, weil es dann auch zu laut ist. Ich hätte nur Gefühl, dass sie sich die Augen auch noch zuhalten, weil es zu bunt ist.
Das Ohren zuhalten, aber deshalb, weil Fulcrum die tolle Idee hatte, er steckt mal sein Schwert weg und zieht den Helm aus. Und weil Papa den Helm auszieht, ziehen die anderen auch den Helm aus. Deshalb halten sich die Ohren zu.
Ja, selber schuld.
Ja.
Und in dem Raum stehen ringsum so riesige Statuen rum. So mit irgendwie mit Bullenköpfen, vielen Armen, großen Hörnern. Die sind dann auch noch irgendwie bepanzert, irgendwie noch beschrieben, dass da immer so die rechte Brust irgendwie freigelassen ist. Also irgendwie so wie eine Gladiatorrüstung, schätze ich mal irgendwie, soll das vielleicht aussehen. Mhm. Also kein so voller Panzer.
Kennst du den großen Slanach-Dämon?
Das ist der mit den Brüsten auf der einen Seite?
Ja, das alte Modell hat einen Bullenkopf.
Naja.
Ansonsten auch viele Arme und Hörner und genau eine Brust war frei quasi.
Ja, dann müssen wir ja schon mal, wo es hingeht, ne? Auf dem Boden des Raums liegen bekiffte Laer rum.
Das ist nett ausgedrückt, ja.
Die allesamt in Trance zu sein scheinen. Und der Fulcrum hat's aber wohl auf ein Schwert abgesehen. Das habe ich nicht kommen sehen, dass er da irgendwie auf einen Gegenstand aus ist.
Nee,
das fand ich auch irgendwie befremdlich.
Als sie da reingehen, sagt er ja, hier gibt's eine große Macht. Aber scheint Interesse an der Macht zu haben und nicht dagegen kämpfen zu wollen. Deshalb steckt er ja Schwert weg und Helm aus und so weiter. Und da habe ich auch gedacht, da wartet irgendein Opa auf ihn, der ihm was erzählt. Mhm. Nicht, dass ein Altar zu sehen ist, in dem ein Schwert steckt.
Also fand ich irgendwie komisch. Also das macht ja so den Eindruck, als wüsste er, dass das Schwert da ist und dass er da was haben will.
Mhm. Naja gut, es wird ja schon so ein bisschen beschrieben. Ich glaube, das ist genauso, wie du sagst. Das steht jetzt nicht da, aber also er geht ja auf das Schwert zu, das wird auch noch beschrieben, wie es aussieht, das habe ich jetzt allerdings weggelassen und Julius hat schon wieder ein Kackgefühl und denkt, irgendwas stimmt hier nicht, aber dann wird ihm ganz komisch und er kann gar nicht mehr richtig reden, er will eigentlich vollkommen davon abhalten und dann kriegt er noch so eine Stimme im Kopf, die so ganz grell flüstert, lass mich ihn nehmen, Julius. Und das ist diese Macht wahrscheinlich. Und da ich ja die Empress Chilton auch irgendwann mal spiele, weil ich die Medaille habe, habe ich natürlich auch gelesen, was Fulcrum da so dabei hat an Waffen. Und eins davon ist ein von einem Dämon besetztes Schwert. Und das könnte ja das hier sein.
Okay, ja, das mit dem Bullenkopf und den vielen Armen wird ja passen, ne? Vor allem, dass sie dann halt so auch so irgendwie sich windend und in Trance und sich halt auf den Boden winden, das passt ja auch dann irgendwie alles zusammen.
Mhm.
Genau. Hätte ich aber vorher gar nicht so gedeutet, wenn du es jetzt nicht gesagt hättest. Genau, aber die Laer weichen auch so von ihm zurück und stehen ihm auch nicht wirklich im Weg. Und dann zieht er das Schwert raus bei der Macht von Great. Nee, falsches Franchise. Kommt aber nächstes Jahr im Juni übrigens ein Live-Action-Film raus.
Ja, habe ich schon drüber gelesen, ja.
Mhm. Bin ich mal gespannt. Diese Netflix-Animationsserie, also die beiden, Revelation und Revolution, fand ich ja auch ganz cool. Mhm. Sind ja beide mitunter von Kevin Smith ja geschrieben, beziehungsweise Story-Editor war er da irgendwie. Das sind ja auch dann die Stimmen von William Shatner und Mark Hamill, John Delancey, Gates McFadden, Mac Forster und Lena Headey ja auch mit dabei. War auch schon ganz cool.
Vielleicht sollte ich das doch mal schauen.
Das ist geil. Macht mir Spaß.
Hab halt meistens Probleme mit Serien, die ich in der ersten Klasse und jünger geschaut habe, wenn die neu aufgelegt werden, weil ich Angst habe, dass so meine Kindheitserinnerungen zerstört werden dadurch.
Nee, ist echt gut.
Okay, dann muss ich mir das mal merken.
Vor allem, wenn du angefangen hast, das bingest du durch.
Okay.
Also mir ging es so.
Gut.
Macht dir Spaß, ist cool.
Okay.
Aber zurück zum Fulcrum. Der freut sich über das Schwert und die Laer liegen ihm dann zu Füßen und er rammt dann auch so die Standarte in diesen Stein, wo das Schwert vorher war. Mhm. Was an sich schon irgendwie so befremdlich und aussieht wie ein Sakrileg. Und dann befiehlt er den Tod der Laer, während er das Schwert halt bewundert, wie gut es ausbalanciert ist.
Und in dem komischen Licht in dieser Höhle funkelt der Adler, weil, also als der Standartenträger stirbt, verbrennt quasi die Flagge, aber der Adler bleibt irgendwie unversehrt. Der funkelt jetzt aber so im Licht, dass wenn der Solomon draufschaut, es eher so aussieht, als würde sich der Adler jetzt vor Schmerzen winden, nachdem er dann diesem Altar steckt. Also ist auch wieder so ein bisschen schlechtes Omen, auch wenn es sowas ja natürlich
Solomon?
Nicht gibt. Ja, also Fulcrum sieht es nicht. Ach, nicht der Solomon, von der ist ja der Julius.
Der hat auch Blub gemacht, oder habe ich ihn überlesen?
Nee, es war der Julius, ja.
Es hätte sein können, dass ich wieder was überlesen habe. Das passiert immer ganz gern.
Alles gut.
Das war das Kapitel 5. Ne? Das ist schon vorbei.
Ja.
Und damit endet auch Teil 1. Ne? Wir kommen jetzt zum Teil 2. Das Kapitel heißt Der Phönix und der Gorgone. Wir erinnern uns, der erste Teil hieß Der perfekte Krieger. Und wir haben ja schon gemutmaßt, unter anderem, dass das Buch ja vielleicht nicht zwingend eine zusammenhängende Geschichte hat, weil es ja so viele Teile hat. Und zumindest der Anfang von Kapitel 6 würde die Annahme ja stützen. Denn wir wechseln jetzt zu den Iron Hands.
Und jetzt weißt du auch, warum ich es letztes Mal gesagt habe, irgendwie ist die Fulcrum-Geschichte zu offen beendet oder hört nicht so auf, wie ich das erhofft hatte. Weil eigentlich wird es jetzt ja erst spannend. Ja, wir lernen mal wieder ein paar neue Namen kennen.
Richtig.
Captain Balhan, falls er so ausgesprochen wird, von den Iron Hands.
Vielleicht ist der Holländer. Balhan. Captain Balhan.
Also, ja, da kommen wir noch zu ein paar anderen Namen. Schauen wir mal, ob das zusammenpasst irgendwie. Amthas Chiltern sind ja alle irgendwie so mit antiken Namen behaftet. Karthago, Phönizia, Römisches Reich. Irgendwo abgekupfert haben sie hier bestimmt auch.
Ja, von dem Namensgebung, da sprechen wir nicht mehr von. Man emanzipiert sich irgendwann von dieser Namensgebung in dem Universum. Das ist.
Ja. Das Gute ist, manchmal kann man, naja, fast immer kann man aus dem Namen irgendwas ableiten. Wie zum Beispiel der Name Diasporex.
Das fand ich auch wieder klasse.
Ja, ich habe den Abschnitt zweimal lesen müssen, habe es zuerst nicht verstanden, weil. Die Diasporex ist wohl eine andere Flotte und der Captain Balhan bewundert die Flottenmeister dieser Flotte, weil sie es wohl schon seit Monaten schaffen, ihnen einfach auszuweichen. Mhm. Was anscheinend gerade für die Iron Hands irgendwie peinlich ist, weil die ja so auf Effizienz getrimmt sind. Nicht Perfektion, sondern Effizienz. Aha. Es handelt sich um die 52. Expeditionsflotte, die fliegen irgendwo im Karolis-System in einem Pavus-Doppelsternhaufen rum. Das haben wir vorher schon mal alles gelesen, wussten aber nicht wirklich, wie wir es zuordnen sollen. Jetzt wissen wir, da sind die Iron Hands unterwegs. Und das Ganze besteht wohl aus drei Systemen. Zwei davon sind bewohnt oder haben bewohnbare Planeten und die konnten auch mit minimalem Widerstand irgendwie eingenommen oder zur Konformität gebracht werden. Und jetzt ist aber dann irgendwie per Zufall so eine Vox-Kommunikation abgefangen worden und irgendwann ist dann auch eine größere Flotte erschienen. Und so richtig erklären können sich das nicht, weil weder von den Planeten noch sonst woher können die kommen. Also muss es eine externe Flotte sein und die haben sie sich dann mal ein bisschen genauer angeschaut.
Ja, die sind halt zufällig gestoßen, ne? Das war gar keine Absicht. Die waren auf einmal da und dann mussten sie aber hinter denen her. Der Captain wird noch so ein bisschen näher beschrieben und zwar kommandiert er den Kreuzer Ferrum. Wie gesagt, Namensgebung lassen wir jetzt mal weg. Mhm. Und das macht er auch schon seit 60 Jahren und die Ferrum wurde nach Ferrus Manus benannt. Ne? Also auch in dem Universum ist man bei der Namensgebung lazy. Und vielleicht auch nur ein Versuch, die noch naheliegende Namenswahl zu retconnen. Die Diasporex-Flotte wird als menschlichen Ursprungs beschrieben, ist einem längst vergangenen terranischen Zeitalter, was diesem Namen Diasporex ja dann nochmal quasi die Bedeutung gibt, die es ja dann haben soll, offensichtlicherweise. Mhm. Und über die Zeit hat sich dieser Flotte aber wohl auch Xenos-Schiffe angeschlossen. Das ist wohl ein ziemlich bunter Haufen. Und der Vorschlag, die Menschen zu reintegrieren und ihnen quasi Wohnraum anzubieten, wird abgelehnt von der Diasporex und die Kommunikation wird abgebrochen. Und diese Beleidigung, ne, das geht halt auf keine Kuhhaut und dann bleibt Ferrus Manus ja keine andere Wahl, als dagegen Krieg zu führen und die halt zu vernichten. Ne? Das hat er ja, geht ja nicht.
Ist er schon so großzügig, will sie wieder eingliedern. Sie müssen sich nur dem Imperator unterwerfen und die Xenos verstoßen. Und da gehen die nicht drauf ein. Das ist aber ganz seltsam.
Ja, aber echt. Also, okay. Ja, da sind sie zufällig drauf gestoßen und zufällig muss man den dann auch noch kaputt machen.
Genau.
So ist das. Und der Belhan, ich bin schon versucht, den Van Belhan zu nennen, weil es gut klingen würde. Egal. Und die Ferrum bilden die Vorhut des Kriegs. Und Van Belhan trägt eine Mark IV Rüstung. Der ist also tatsächlich Astartes. Mhm. Damit habe ich bis zu dem Augenblick gar nicht gerechnet, weil ich dachte, er ist halt ein menschlicher Captain, der ein Schiff befehligt.
Ja, gut, aber Captain von den Iron Hands stand ja da. Da hätte ich jetzt nicht auf Mensch getippt.
Ja, irgendwie dachte ich, war ich vielleicht noch so beeinflusst von dem Captain von der Eisenstein, der ja auch Mensch war.
Mhm, ja.
Keiner Star, das war. Ich hatte halt so einen Captain, habe ich irgendwie im Kopf gehabt. Mhm. Auch vielleicht noch mit Skippermütze und Pfeife im Mund, aber ne. Und der hat zwei bionische Arme, hat die an seinen eigenen Arm wohl irgendwie verloren. Aber das ist quasi der Segen des Eisens. Also die mögen wohl irgendwie Optimierungen oder Augmentierungen eventuell.
Mhm.
Das finden die wohl ganz cool.
Ja, weil sie sagen, das Fleisch ist schwach und irgendwann geht's eh kaputt.
Aber das habe ich eigentlich gedacht, dass das eher so beim Mechanikum irgendwie so drin ist.
Ja, genau. Also zu langsam wächst das Mechanikum und hier die Iron Hands so ein bisschen zusammen, habe ich das Gefühl. Weil von der Beschreibung her sind sie nicht mehr so wahnsinnig weit auseinander. Nur das Mechanikum sind ja halt keine Astartes und haben keinen Primarchen.
Ja, genau. Aber die Iron Hands sind ja nachher auch noch da. Und sind ja jetzt, die gehen ja nicht im Mechanikum auf oder umgekehrt.
Nee, das nicht. Aber wie du sagst, diese Beschreibung, Fleisch ist schwach und wir ersetzen mal Körperteile durch bionische Sachen, da Kubernetes Sachen, das ist eigentlich das, was man vom Mechanikum kennt und nicht von der Status. Mhm.
Ja, und die sind jetzt gerade in der Verfolgung quasi ihrer Beute. Mhm. Und diese Beute, also die Schiffe, also die beiden Schiffe, die sie jetzt von der Diasporex-Flotte abtrennen konnten, die werfen Container ab und sie vermuten, dass sie die Container abwerfen, um schneller zu sein. Und die Besatzung soll diese Container erstmal ignorieren, weil sie sonst halt den Anschluss an die Diasporex-Schiffe verlieren würden. Und der Van Belhan vermutet eine Falle. Und weil da irgendwas nicht stimmt, da passt irgendwas nicht zusammen. Und da hat er auch recht, weil in den Containern sind Abfangjäger und Bomber, die dann daraus auch starten. Und dann wird auch der Befehl zum Feuern gegeben.
Tja. Und da habe ich mich dann gefragt, wie groß müssen diese Container sein?
Oder wie klein sind die Schiffe, die da drin sind?
Genau. Es ist ein Evox drin.
Aber
Ja, es wird halt auch so ein bisschen beschrieben, dass er ständig darauf bedacht ist, das Ganze optimal zu machen. Also sein Artillerieoffizier, der sagt halt, sie sind jetzt quasi in Feuerreichweite, aber der Balhan besteht darauf, sie schießen erst, wenn sie in optimaler Reichweite sind. Und vermutet dann halt die Falle, als diese zwei Schiffe sich plötzlich trennen vor so einem Stern. Und eigentlich hätte er nur müssen dazwischen fliegen, dann hätte er auf beide gleichzeitig schießen können. Aber weil er die Falle vermutet, kriegen sie dann halt mit, dass hinter ihnen diese Bomber und Jäger auftauchen und die dann auch mit Torpedos auf sie schießen. Und dann sagt er, Feuer frei. Und der andere kriegt Panik, hey, da sind ja unsere Abfangjäger dazwischen. Dann sagt er, egal, ja, schieß drauf los, weil sonst haben die Abfangjäger eh nichts mehr, wo sie drauf landen können, wenn sie zurück wollen.
Tja, hat er recht. Beim Primarchen ist Ganzkörperrasur angesagt. Das fand ich irgendwie spooky.
Genau, er steht da halbnackt vor seinem ersten Captain namens Santor. Wird auch so beschrieben.
Irgendwelche Bediensteten, die da irgendwie mit den Rasierern an dem Primarchen rumschnitzen.
Genau. Und den einölen. Also das war eine ganz seltsam beschriebene Szene auf jeden Fall. Es wird auch beschrieben, dass Ferus Manus im Vergleich zu einigen seiner Brüder nicht schön ist, sondern auch zernarbt, weil er eh gerne an der Front mit seinen Söhnen quasi kämpft. Und der wird da jetzt gerade, kriegt quasi die Wellnessbehandlung, ist aber eigentlich schlecht drauf, weil er wissen will, wie das passieren konnte, dass der Balhan drei Schiffe verloren hat, ohne auch nur ein einziges vom Gegner abzuschießen. Und der Santa merkt dann, ja okay, die Wellnessbehandlung schlägt nicht so an, der ist jetzt schlecht drauf. Und da wird dann auch der Planet so ein bisschen beschrieben, von dem sie herkommen, der Medusa heißt. Und sein Gemüt ist wohl so aufbrausend wie die Vulkane von Medusa oder kann so aufbrausend sein. Aber zum Glück hat der Santa ja eine ganz seltene Gabe. Er kann ihn nämlich besänftigen mit seinen tollen Ideen, weil eigentlich will er dem anderen jetzt den Kopf abschlagen.
Ja, er will ihn bestrafen und fragt sich, wie man das denn tun könnte. Und der Santa sagt, mach mal locker, ne? Bevor du den endgültig los wirst, nimm ihm doch erstmal seine Arme weg. Das, ja.
Damit er keine Kekse mehr essen kann.
So. Aber der Ferus Manus kommt dann schlussendlich irgendwie dazu, dem Balhar einen Eisenvater zuzuweisen. Der dann quasi sich mit dem Balhan das Kommando teilen soll, was dem Captain halt nicht gefallen wird. Aber dann muss er dann halt jetzt irgendwie durch. Weißt du, was ein Eisenvater ist?
Nee, ich hab's auch bewusst nicht gegoogelt. Ich tippe, okay. Das ist auch so eine Art Priester. Irgendwas Besonderes, pass auf, das. Hören wir jetzt nach.
Thomas googelt.
Der Spacemail-Orden der Iron Hands weicht von der im Codex Astartes beschriebenen Tradition, Ordenspriester einzusetzen, die sich um das Seelenheil kümmern, ab und verlässt sich stattdessen auf Eisenväter. Eine Mischung aus Tech Marine und Ordenspriester.
Aha.
Die sind sehr eng mit dem Mechanikum verbunden.
Okay.
Ja, okay, die verehren tatsächlich den Maschinengott und nicht den Imperator.
Okay.
Wie das Mechanikum. Also, das ist jetzt das, was man online findet, also wahrscheinlich 40k-Lore, ob das die Ausgangsbasis dieser Entwicklung ist, was wir gerade vor uns haben. Erfahren wir hoffentlich noch, weil es wird ja nicht umsonst so benannt.
Ich denke mal schon, weil das ist ja der Glaube des Mechanikums wird ja vom Imperator ja auch nur toleriert, weil er das Mechanikum halt einfach braucht.
Genau, ohne geht nicht.
Ja, und dann kann er ja seinen Söhnen Daniels nicht verbieten, das nicht auch zu machen. Also, ich meine, er hat ja auch einen Vorteil davon. Ja. Gut, cool, dankeschön. Auf der Eisenfaust gibt es eine riesige Schmiede. Ich habe dann mal Anvilarium gegoogelt, bevor mir dann das mit dem Namen mal wieder aufgefallen ist und dann, als dann nur 40k oder beziehungsweise 30k links hochkam, ach so, Anvilarium, okay. Mhm. Ja, wir reden nicht über Namen und vielleicht lag es auch daran, dass ich da müde geworden bin, ne? Aber boah, hat mich das alles nicht interessiert, was da beschrieben wird.
Na gut, das ist das, was du am Anfang schon genannt hast. Wir haben jetzt so ein bisschen Wiederholungseffekt. Wir kriegen anscheinend von jedem Orden so ein bisschen das Flaggschiff erklärt und dann auch, wie der Hauptversammlungsraum aussieht. Und das Anvilarium ist halt der Hauptversammlungsraum der Iron Hands anscheinend. Und oh Wunder, es sieht aus wie ein riesiger Amboss oder eine Schmiede. Und da wird dann auch beschrieben, wer sitzt da so rum. Bei den einen ist die Phönixgarde, hier sind es halt die Morlocks, das ist anscheinend die Leibwache. Da sind dann schwarze Terminatoren und Soldaten und Mechanikum. Also ich glaube, wir kriegen einfach alle mehr oder weniger gleich präsentiert, dass wir auch vergleichen können.
Mal ganz ehrlich, wenn das nicht alles so brutal wäre, was da beschrieben wird, könntest du das im Kindergarten vorlesen.
Ja. Wie heißt die Serie, wo du mir auch mal einen Link geschickt hattest auf YouTube? Was das mit der Brutalität natürlich extrem übertreibt, aber das ist so ein bisschen South Park für Warhammer.
Genau. Ah, wie hieß das nochmal? Wo die Hoden durch Globuli ersetzt werden. King. Brutal King. Irgendwas mit King war's.
Space King.
Ja, naheliegend.
Ja. Also eigentlich was man nicht ernst nehmen kann.
Ja, was ich ernst nehmen kann. Ich meine, ja, das mit den Namen und ja, ist gut.
Es ist halt so, und der Saal wird ja auch so beschrieben, ne? Das ist, riecht alles nach tollem Öl. Also ist eine Wellness-Oase, die aussieht wie eine Schmiede. Also, ja, schwierig. Das Einzige, was es ein bisschen rettet, ist alles dunkel und Obsidian und schwarz und so. Das finde ich wieder cool.
Brutal, was sich alles wiederholt. Ne? Immer dieses Zweiergespann und immer die Flaggschiffe, die dann thematisch sortiert sind nach der Legion. Und
wobei, wenn man so die Parallelen sucht, es gab eine spezielle Leibgarde für Mortarion, für Fulcrim, jetzt hier. Was war die spezielle Leibgarde von Horus?
Vielleicht braucht er keine.
Ach so.
Für Kameramänner.
Ja. Genau.
Hier kommt der Showmaster auf unserer Showbühne.
Stimmt.
Nee, bei Horus habe ich keine Leibgarde in Erinnerung.
Nee. Und bei Horus war auch, wenn beschrieben wird, wer so anwesend ist bei den Sitzungen, ich sag mal, am meisten Variationen drin, weil da war fast alles vertreten. Bei Fulcrim war am wenigsten an Aufgaben, Planeten, Orden, was auch immer. Da war ja auch ein Mechanikum dabei, da waren Astartes, Menschen, Memoratoren, einfach alles.
Memoratoren sind hier gar nicht erwähnt worden, oder?
Genau, keine. Bei den Abyssylten ja, bei den Deskard auch nicht.
Kann ich mir überlegen? Nee, ich glaube nicht. Ja.
Ferrus Manus selbst wird jetzt auch beschrieben als jemand mit silbernen Unterarmen. Und der kann Waffen formen, ohne dass er eine Schmiede hat. Das ist anscheinend so seine besondere Gabe. Das hat mich so ein bisschen an DSA erinnert. Da gibt es bei den Elfen auch die Former. Das sind ein Magier.
Und an der Stelle hat mich das Ganze an eine Comicserie angefangen zu erinnern. Die hieß The Tenth.
Okay. Kenne ich nicht.
Und da hat irgendjemand 10 Monster erschaffen und jedes dieser Monster, also durch genetische Experimente, und jedes dieser Monster hatte eine bestimmte Fähigkeit. Ne? Da war ein Monster, das konnte sich halt irgendwie in so die Dunkelheit zurückziehen und ist quasi selber so ein schwarzes Loch gewesen und hat auch selber irgendwie aus Monstern und Dämonen bestanden. Und der 10. ist quasi abtrünnig geworden. Das war so ein großes Muskelpaket, so ein riesiges Vieh, das alles kaputtgeschlagen hat. Und dann gab es auch so einen kleinen Drachen, der hieß Gora, und der konnte halt Feuer und Eis spucken und so. Mhm. Und so hat jedes dieser Monster so eine eigene Fähigkeit, und so ist das bei den Primarchen hier anscheinend auch irgendwie.
Ja, das passt.
Hat ja so einen gewissen Teilbereich des Imperators, hat ja jeder. Ja. Und das hat mich da irgendwie an der Stelle, dass der jetzt halt irgendwie da anfangen kann, Metall zu formen mit seinen Händen, da ist es dann für mich in die Richtung abgedriftet, gedanklich.
Passend dazu hat er dann ja noch silberne Augen, ohne Pupillen. Glatzköpfig ist er nicht. Er hat dunkle, also kurze schwarze Haare. Vernarbt haben wir schon gesagt. Er hat eine schwarze Rüstung an. Ah, und er hat einen dicken, fetten Hammer, wenn er da aus seiner Kammer kommt. Der ist wohl besonders schwer. Also ein normaler Mensch kann den nicht tragen, aber der Santa darf den entgegennehmen. Warum auch immer er den Hammer da mitschleppt, wenn er nur rausträgt, um jemanden in die Hand zu drücken. Aber das ist eine andere Sache. Und er kommt da raus mit 2 Standartenträgern. Auf der einen Standarte ist der Wurm von Asienort abgebildet, wie er ihn gerade tötet auf Medusa. Also irgendeine Heldentat. Und das andere ist der eiserne Panzerhandschuh, was das Banner der Legion eigentlich ist. Also das Wappen der Legion. Er wird noch beschrieben als jemand mit einer weißen Haut. Und der Hammer heißt Ambossbrecher, um wieder sehr kreativ zu sein. Und bei ihm ist noch der Zistor oder Kistor, das ist so ein Astropath, eigentlich der Meister der Astropathen der Flotte. Der wird dann auch noch kurz beschrieben, bevor dann der Ferus Manus anfängt, davon zu erzählen, dass er Kunde von seinen primarischen Brüdern bekommen hat und alle sind am Jubeln und toll, die freuen sich immer. Und zwar von der 7. Legion, die vom Imperator nach Hause geschickt werden. Dann ebbt der Jubel kurz ab, weil warum sollen die nach Hause fliegen? Da können sie ja überhaupt keinen Ruhm ernten. Da ist ja irgendwas nicht in Ordnung. Horus wird noch kurz genannt. Und dann kommt wieder was, das hatten wir, glaube ich, das letzte Mal auch oder das vorletzte Mal. Dann werden die Empress Children genannt. Mit Fulcrim. Und Fulcrim und Ferus Manus sind ja Best Buddies. Das ist ein ganz besonderes enges Band zwischen diesen beiden Brüdern.
Das sind die Brüder, die sich am nächsten sind.
Genau. Wo wir wieder bei Parallelen und so sind und Wiederholung, ne?
Der Leman Russ wird auch noch kurz genannt, ne? Weil
stimmt,
der dringt ja weiter in die Galaxis vor.
Also bis dahin haben die Wölfe auch Ruhm und Ehre geerntet, was die Ironhands natürlich auch ganz toll finden. Also die sind eine ganz seltsame Mischung aus so ehrenhaften Kriegern und wir wollen eigentlich Roboter sein. Das genau einordnen kann ich aber nicht. Genau, genau. Schwarmbewusstsein. Nee, das ist was anderes. Aber ja, was ich noch ganz nett fand, ist, tatsächlich wird jetzt ja beschrieben, wann dieses Band geknüpft wurde zwischen Fulcrim und Ferus Manus.
Das ist cool, ja.
Ja, also der Ferus Manus war am Fuße des Berges Narod-Njaja.
Den es wirklich gibt?
Das dachte ich mir schon, weil es ist ein Berg im Ural.
Das ist der höchste Berg im Ural sogar.
Ja, okay. Ich hatte den Namen vergessen, aber das letzte Mal hatte er auch irgendwie den höchsten Berg in der Türkei.
Das war in der Türkei, genau. Das war der Ararat.
Stimmt, könnte sein Ararat, ja.
Ja, aber wie gesagt, Narod-Njaja gibt's wirklich, ja.
Na, mach du mal weiter, wenn es so cool fandest. Ich hatte da auch ja, Comic-Szenen ohne Ende im Kopf.
Ja, ist so ein bisschen verkürzt jetzt auch. Also das, was ich halt so im Halbschlaf gelesen habe. Also die haben sich da unten getroffen, die haben sich vorher noch nie gesehen, haben sich aber irgendwie gleich erkannt, denn sie haben wohl, glaube ich, irgendwie sich gegenseitig gerochen, keine Ahnung, dass sie Brüder sind.
Ja, und die Chemie stimmt
dann
halt.
Genau, und dann haben sie eine, wie man es heute sagen würde, Challenge gestartet, und zwar die Challenge, wer die bessere Waffe schmieden kann. Und dann haben sie dann in diesem Berg, in den Schmieden, dann mit freiem Oberkörper gestanden und haben da
drei Monate,
ne? Genau. Wir haben dann 3 Monate eine Waffe geschmiedet. Der Fulcrim hat einen Hammer geschmiedet und der Ferus Manus hat ein Schwert geschmiedet und das haben sie sich dann gegenseitig geschenkt, also gegenseitig überreicht, um ihre Freundschaft zu besiegeln.
Tatsächlich mussten sie ja neidlos anerkennen, dass die Waffe, die der jeweils andere geschmiedet hat, ja das größere Meisterwerk ist. Und dann ist ja logisch, dass man sich das einfach gegenseitig schenkt.
Es hätte in so einer griechischen Göttersage nicht besser beschrieben sein können.
Das stimmt. Und die anderen, also das ist angeblich die größte Schmiede des Urals, wo sie da getroffen haben. Und da leben ja auch diese, wie heißen sie?
Theravad-Clan.
Genau, Theravad-Clans. Und die haben sie ja so wie Götter quasi beschrieben, dass da dann die 2 Götter im Berg geschmiedet haben. Also ganz seltsame Sache. Aber irgendwie lustig, ja. Und dann geht's weiter und dann wird der Ferus Manus wieder mies gelaunt, weil jetzt kommt er auf die Diasporex zu sprechen und fragt die Leute, die da um ihn rumstehen, was da jetzt falsch läuft, warum sie das nicht hinkriegen. Und dann finde ich es ein bisschen cringy, weil dann sagt er, eigentlich ist doch logisch, wir versuchen die ganze Zeit seit Monaten platt zu machen, dabei wissen wir doch jetzt schon längst, wir kriegen das gar nicht alleine hin. Aber das ist ja kein Zeichen von Schwäche. Ein Zeichen von Schwäche wäre ja nicht nach Hilfe zu fragen. Und deshalb kommen die Empress Children. Das ist eine Logik, die muss mir auch irgendwann mal jemand erklären.
Muss ja auch gut dastehen. Ne? Dann, das ist wie bei jedem CEO, ne? Wenn der dann irgendwann einen Quartalsbericht macht und sagt dann, ja, aber ne? Alles cool.
Genau.
Innerlich hat er schon gekündigt, innerlich wurde ihm schon gekündigt.
Ja, gut, jetzt kommt ja der tolle Bruder und dann kriegen sie es zu zweit hin.
Genau. Und dann versuchen sie dann die Asporex gemeinsam zu fangen. Genau, und damit ist das Kapitel dann vorbei.
Also wieder was komplett anderes, komplett andere Namen, aber eigentlich doch wieder das gleiche wie vorher, weil das, was beschrieben wird als Intro, ist immer ziemlich ähnlich. Eine Sache habe ich mich noch gefragt, und zwar das Diasporex wird ja auch als Armada von Schiffen beschrieben, der sich andere Schiffe anschließen. Das klingt für mich jetzt, als wäre das wie so Kampfstern Galactica, immer unterwegs ohne Heimat.
Mhm. Mhm. So habe ich mir das auch vorgestellt.
Okay, ja.
Also es wird ja auch zum Namen passen. Ne? Ich meine, Diaspora, kann sie auch mal kurz anschneiden, ist ja quasi die Vertreibung der Juden aus dem Land oder aus dem Staat Israel. Mhm. Und die waren dann auch in der ganzen Welt verstreut. Ja? Und sind ja auch dann vielleicht auch in kleinen Gruppen durch die Gegend gezogen oder in kleinen Kommunen sich zusammengefunden. Und das ist das, was hier dann anscheinend auch passiert ist. Sie sind irgendwann aus der, von der Erde losgezogen und fliegen seitdem wohl in diesem Flottenverband durch die Gegend. Ja? Ich weiß jetzt nicht, ob die irgendwann nochmal auf die Erde zurück wollten.
Naja, das ist ja seit tausenden von Jahren unterwegs. Da hätten sie sich ganz schön verfahren.
Ja, aber wenn es halt Diasporex heißt, ich meine, das bedeutet ja auch, dass sie aus ihrer Heimat vertrieben wurden. Das ist ja trotzdem noch ihre Heimat. Ne? Also würde für mich erstmal implizieren, dass sie vielleicht auch nochmal zurück wollen. Aber ja, das also, wird hier auch nicht weiter erwähnt. Genau, wo wollte ich denn jetzt damit hin? Genau, also dass es dieser Flottenverband ist, ja, und haben die noch andere eingesammelt. Und das ist wohl so eine Weltraumkommune.
Ja, eigentlich ganz coole Idee.
Können sich bestimmt auch mit ihren Technologien dann auch unterstützen. Also.
Das ist ja das Interessante, das Mechanikum findet das natürlich auch noch interessant, weil das ist ja wirklich Jahrtausende her und die haben sich garantiert anders entwickelt. Und vielleicht haben die ja noch irgendwelche alten Technologien, die man dann verändern könnte.
Ausbeuten könnte. Ja.
Also könnte interessant sein, aber was tat es, waren dann wieder kaputt.
Können ja nichts anderes.
Dafür wurden sie ja geschaffen.
Hast du noch etwas zu ergänzen?
Also das ist das Einzige, was mir noch aufgefallen ist, was ich ergänzen wollte. Ich glaube, von dem, was ich schon aufgeschrieben habe, haben wir auch alles benannt. Man könnte jetzt noch ein bisschen was über den Santar erzählen, weil der wird auch beschrieben, wie er aussieht, wo er herkommt. Aber zur Story trägt das erstmal nicht wirklich was bei.
Nun gut, dann schließen wir die Folge für heute. Wir haben heute Folge 50. Guck mal, eine runde Zahl. Und hoffen wir, dass wir euch zur nächsten Folge 51 wieder hier begrüßen dürfen bei den Two Cray Nights. Habt eine schöne Zeit, bis dahin und bis zum nächsten Mal. Gute Nacht, Thomas.
Gute Nacht, Karl.